Liebe Gemeinde, im Namen des Herrn Jesus Christus feiern wir diesen Gottesdienst angesichts dieser herrlichen Sonne. Als ich vor 25 Jahren von Brasilien zurückkam, wo ich 20 Jahre mit meiner lieben Frau, die da hinten sitzt, und den Kindern gelebt habe als Missionar, hat mir die Sonne hier gefehlt. Und jetzt freue ich mich umso mehr, dass sie immer mehr kommt in den letzten Jahren. Ich bin viel Sonne gewöhnt. Und wenn man in Südamerika, da gibt es ja viel Elend, durch die Straßen geht, in den großen Städten, überall, die Leute lachen alle. Die haben alle ein fröhliches Gesicht. Und als ich nach Deutschland zurückkam, fiel mir auf, dass man vielleicht erst mal kitzeln oder einen Witz erzählen muss, damit die Leute auch lächeln. Ne? Vielleicht hat man hier in Deutschland nicht viel zu lachen. Ich weiß es nicht, aber wir sind sehr glücklich gewesen in diesem Land und haben Wunderbares dort erlebt. Ich muss das mal ein bisschen anders sortieren. Das Gotteswort heute Morgen aus dem Psalm 98 lautet, nach der neuen Genfer Übersetzung, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder vollbracht. Allein seine starke Hand, sein heiliger Arm brachte die entscheidende Hilfe. Der Herr hat gezeigt, dass er Rettung verschafft. Vor den Augen aller Völker ließ er offenbar werden, wie er Heil schenkt. Er hat ganz Israel gegenüber an seine Gnade und Treue gedacht. Bis ans Ende der Erde sieht man die Rettung, die von unserem Gott kommt. Das Wort, auf das es hier ankommt, ist Rettung, Heil. Wir sind gerettet. Und der Psalmist redet davon, dass Israel wieder gerettet wird und dass die ganze Welt durch die Rettung Israels seine Rettung erleben wird. Der Apostel Paulus, da lese ich auch nochmal nach dieser neuen Genfer Übersetzung, spricht von einem heiligen Volk im Kolosser 3, Vers 12 bis 17, wir haben das Wort gehört. Und dort beschreibt er die Atmosphäre, die in der Gemeinde herrscht, wenn der Geist Gottes Menschen bewegt, wenn Menschen Gott dienen. Vergebung, Bescheidenheit, Rücksichtnahme, Geduld, Mitgefühl, Freundlichkeit, vergebt euch, bekleidet euch mit Liebe. Das ist die Atmosphäre des Friedens, sodass dann Folgendes sein kann. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Das sind doch ergreifende, tiefe Worte, die wir beherzigen sollen. Mich hat immer bewegt und erstaunt, dass oft ein Lied von 3 Minuten, 1, 2, 3, 180 Sekunden, das Lied, das ich vorhin gesungen habe, das war etwas über 2 Minuten, bisweilen mehr bewirken konnte als eine gute, lange Predigt. Menschen wurden durch die Botschaft des Liedes tiefer bewegt und begriffen Gottes Wort dann viel besser. So gehört Gesang, Kantate, singt unbedingt zum Gottesdienst. Fröhliches, aus dem Herzen kommendes Singen. Nicht so zaghaft. Wenn man im Ausland ist, in verschiedenen Gemeinden, egal welcher Couleur und welcher Konfession, da kann man erleben, wie die Menschen mit großer Freude singen. Mir fällt auf, dass wir in Deutschland oft so zaghaft sind mit dem Singen. Ne? Ja. Das ist ein Phänomen, dieses Psalmodieren, das Musikmachen, etwas, das uns direkt vom Himmel geschenkt ist. Etwas, das uns vom Paradies mitgegeben worden ist auf unserem Weg. Ich war 5 Jahre, 1945. Der Russe war in Deutschland, Erzgebirge, Marienberg, kleines Städtchen. Wir hatten fast nichts zu essen. Und ich erinnere mich an die Sonntage, an denen meine Mutter mich mit meinem kleineren Bruder, der war damals 3, hinausnahm in den Wald. Da war eine Lichtung, da war ein Baumstamm umgefallen. Da setzten wir uns drauf und alles, was wir retten konnten damals, wir stammen aus Lodz, war ein kleiner Koffer und da war eine Bibel drin. Mutti hatte eine Bibel mit und ein Heftchen mit einigen Liedern. Und dann sang sie mit uns. Wir hatten Hunger, wir hatten fast nichts zu essen. Wir wussten nicht, wo Vater war. Wir hatten unsere Heimat, wir hatten alles verloren. Und den Krieg erlebt. Und die Erlebnisse waren grausam. Ich habe viel Schreckliches erlebt, ein Massaker. Und da sang sie, o singe Halleluja, wenn alles dunkel scheint. O singe Halleluja, wenn auch das Herz oft weint. Denn Jesus ist nicht fern. Stets hilft er dir so gern. Er ist dein Morgenstern. Halleluja. Oder die Vögel unterm Himmel singen froh und gern. Die Engel stimmen ein und jubeln ihrem Herrn. Die Blumen preisen ihn in ihrem Farbenspiel. Und so will ich auch rühmen ihn oft und viel. Diese Lieder haben wir da gesungen, in so einer Situation. Vor 23 Jahren ging sie heim. Einen Tag zuvor waren meine beiden kleinen Mädchen, damals waren sie noch jünger als heute, und die waren dann auch im Zimmer meiner Mutter im Krankenhaus und Mutti sang mit ihnen noch ein Lied. Sie hat immer viel gesungen. Sie hat einen schönen Sopran gehabt. Ich werde das nie vergessen. Singen war etwas, das es in unserem Hause immer gab. In der Woche, manchmal so am Freitag, Samstag, wenn Vater zu Hause war, er war ja auch Prediger, ist viel rumgereist in der Welt. Da hat er uns Kinder genommen, uns Familie genommen. Und da hatte er so eine Mappe. Und da waren spezielle Lieder. Und die sangen wir dann einen ganzen Abend. Das waren die schönsten Abende mit meinem Papa. Singen als Familie. Kantate. Singt. Wir haben vorhin dieses Wort Halleluja gehört. Halleluja heißt eigentlich, preiset den Herrn. Und wenn wir in die Psalmen hineinschauen, dann ist das eine Aufforderung. Und dann kommt das Halleluja. Nämlich die Aufzählung all dessen, was Gott an uns getan hat. Darum ging es eigentlich. Und als man die Bibel aus dem Hebräischen ins Griechische übersetzte, hat man das Halleluja übernommen. Und dann hat man in den Synagogen, schon zu Jesu-Zeiten, nicht mehr das Halleluja gesungen oder gesagt, sondern einfach nur noch Halleluja gesagt. Und das ist zu wenig. Obwohl das ein wunderbarer Ausspruch ist. Vor dem Psalm, oder besser gesagt, der Psalm beginnt mit dem Wort Mismor. Mismor. Shiur le Adonai, Shir Chadash. Mismor. Mismor heißt Psalm. Mismor ist ein ganz besonderes Wort. Die Wurzel bedeutet singen, Lobpreisen, mit einem Instrument spielen. Aber das ist nur die eine Seite. Da ist ein interessanter Zusammenhang. Jakob sagt seinen Söhnen, nehmt dem Mann in Ägypten die besten Früchte des Landes mit, Simra. Das heißt, nehmt ihm das Lied des Landes mit. Das Lied des Landes, das sind die besten Früchte. Das heißt, Rabbi Hirsch verweist darauf, dass es sich um die Rebe handelt oder verweist auf die Rebe. Im Weinstock schlängelt sich der Saft nach oben, hinein in die Rebe und gibt der Frucht die Süßigkeit. Das ist Mismor. Das führt zum Lied. Das heißt, zuerst sind da im Innern des Menschen tiefe Eindrücke, unaussprechbare, starke Gefühle und Empfindungen, unwiderstehlich hochrankend wie die Rebe. Und dann werden sie zur Melodie, werden sie zu Worten, zu einer Frucht des Innern, zum Gesang. Und nicht um der Melodie willen, sondern um der Worte willen. Die Erfahrungen, die Menschen mit Gott machen. Rebe, Saft, Gesang, Lied, das sind die Zusammenhänge. Und dann noch etwas, Rhythmus. Jedes Lied hat einen Rhythmus. Die Wurzel bedeutet auch beschneiden. Die Wurzel dieses hebräischen Wortes bedeutet auch beschneiden, wie man einen Weinstock beschneidet. Das Lied wird geschnitten. Es hat Gesang, es hat Melodie, es hat Worte, es hat Takte. Dieser Gedanke von Mismor, von Psalm, zeigt deutlich, dass in unserem Herzen sich etwas bewegt, was wir Beziehung zu Gott nennen können. Der Psalmist beschreibt das, was er erlebt und erfahren hat. Wenn wir die Psalmen anschauen, dann sehen wir Dinge, wo Menschen ihr Herz ausschütten. Mein Gott, die Feinde überwältigen mich. Es ist furchtbar, wie sie mich einengen. Ich habe Angst. Schau mal, was sie für Morde begangen haben, wie sie Blut vergossen haben. Herr, steh auf. Und dann löst sich alles auf, am Schluss in Jubel und Preis. Weil Menschen eine innere, tiefe Beziehung zu Gott haben. Und darüber kann man singen. Wir haben ein schönes altes Lied. Es ist schon 350 Jahre alt. Paul Gerhardt, er weiß viel tausend Weisen zu retten aus dem Tod, ernährt und gebet Speisen zur Zeit der Hungersnot, macht schöne rote Wangen, oft bei geringem Mahl. Und die da sind gefangen, die reißt er aus der Qual. Oder aus Befiehl du deine Wege, ihn lass tun und walten, er ist ein weiser Fürst, er wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst, wenn er wie ihm gebühret, mit wunderbarem Rat die Sache hinausgeführet, die dich bekümmert hat. Und dann habe ich noch ein Lied gefunden, das ist auch schon über 100 Jahre alt. Ich habe dich und stehe in Gnaden, bin deiner Huld mir wohl bewusst, darf folgen dir auf deinen Pfaden, darf ruhen an deiner starken Brust. Ich darf dir alles, alles sagen und nie versagst du das Gehör. Du wirst zur ewigen Ruh mich tragen. Ich habe dich, was will ich mehr? Diese innige Beziehung zu Gott kreiert, schafft, schöpft einen frischen Gesang. Denn wenn wir mit Gott in Verbindung treten, wird alles frisch. Ich erlebe Gesang so ähnlich, wie wenn man im Orient ist an einem heißen Tag und irgendwo hinkommt und dann ein frisches Fußbad nimmt. Das muss man mal erleben, so stundenlang gehen, die heiße Sonne, das haben wir auch in Brasilien erlebt, heiße Sonne, Hitze und dann ein bisschen ruhen bei Freunden und dann eine Schüssel frisches Wasser. Ach, geht's einem da gut. Und so ist ein Lied. Und dann kommt das Essen, dann kommt das Wort Gottes, dann kommt die Speise. Es ist ja so wichtig, dass wir das kennen. Und auffallend ist auch, dass bei diesen Liedern, auch bei Paul Gerhardt, immer eine tiefe Kenntnis Gottes, eine tiefe Kenntnis auch des Wortes Gottes eine Rolle spielt. Menschen kennen die Bibel, Menschen kennen Gott. Gottes Erkenntnis, Da'at, heißt das in der Sprache der Bibel, das ist nicht Daten. Wir können Daten über Gott sammeln und doch nichts von Gott wissen. Aber wir können eine Beziehung eingehen und darum geht es ja auch. Es ist ja viel gesagt worden von der Hütte Gottes oder von der Hütte Davids, dass sie wieder aufgebaut wird und man hat das sehr stark in eine Beziehung gesetzt. Er wird die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten. Da zitiert man Petrus und zitiert man Amos und begründet dann damit das, was wir heute so Lobpreis nennen. Es ist interessant, wenn wir mal dieses Wort lesen. Nach diesem, so sagt Petrus, will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Gottes, die verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut, was von jeher bekannt ist. Diese Bibelstelle steht also in Verbindung mit der Errettung der Heiden und dass Juden und Heiden als Gläubige in Jeschua, in Jesus, vereint sind. David war ein leidenschaftlicher Musiker. Er hat viel gesungen, hat gepriesen. Und er hat, als er die Bundeslade von Kirjat Jearim, das ist außerhalb von Jerusalem Richtung Tel Aviv, als er die nach Hause gebracht hatte, oder besser gesagt nach Jerusalem gebracht hatte, hat er eine Sukkah, eine Hütte, für sie eingerichtet. Und dort stand die Bundeslade dann und Heiden und Juden konnten wissen, dort ist das Symbol der Gegenwart Gottes untergebracht. Eine Sukkah. Die Stiftshütte wird mit anderen Worten in der Bibel beschrieben. Aber er hat viel Musik gemacht. Er hat viel gesungen. Er war ein hervorragender Musiker. Wenn wir seine Lyrik anschauen, unsterblich. Unsterblich. 3000 Jahre alte Lyrik kann Menschen im 21. Jahrhundert trösten. Was du Gott an mir getan hast. Allein dieses Wort, der Herr ist mein Hirte. Diese schöne, wunderbare Beziehung. Er war ein großartiger Musiker. Er konnte Leute, die depressiv waren, ermuntern, siehe Saul. Wir haben in Europa zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert eine Entwicklung erlebt auf dem musikalischen Gebiet. Das ist unglaublich. Damals wurden die Instrumente entwickelt wie Klavier oder Geige oder Flöten und all das. Und zwar zu einer Höhe, die wir seitdem nicht verbessern können. Man kann die Geige nicht verbessern, eine Stradivari oder eine Amati. Geht nicht. Die Flöten, Querflöten. und so weiter. Orgel, Königin der Musikinstrumente. Wir hatten damals eine Zeit, das war eine gewisse Volksfrömmigkeit, eine gewisse Ehrfurcht vor Gott und seinem Wort in unserem Volk. Viele Menschen, viele Komponisten haben diese Gottesfurcht ausgedrückt und wir können uns vorstellen, was da für eine Kreativität in den Menschen steckte, weil sie Gott suchten, weil sie Gott kannten, weil sie sein Wort liebten, auch wenn es nicht alles so perfekt war und heilig war. Aber es ist unglaublich. Heute, was wir machen können, wir haben da ein schönes, ich liebe so ein Instrument, ein elektrisches Instrument. Natürlich, super, was wir machen können, künstliche Klänge. Das haben wir entwickelt. So ein kleiner Chip und dann hat man eine Orgel. Aber es ist keine Orgel. Und diese Nuancen, die man mit den Fingern herausholen kann und mit den Füßen am Klavier, ist unmöglich. Man hat eine Menge entwickelt, ja sicher. Man kann die Lautstärke regeln und so weiter. Es ist eine Menge entwickelt worden. Aber wir haben gleichzeitig auch gemerkt, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wie hinduistische, buddhistische, afrikanische Einflüsse, die aus Götterglauben und Götzendienst stammen, in die europäische Musik hineingeflossen sind, in die amerikanische Musik hineingeflossen sind. Und das vor allen Dingen in den letzten, allerletzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts sich eine Entwicklung auch in den Gemeinden breit gemacht hat, wo man solche Dinge übernommen hat. Wo also eine Verarmung der Melodien, der Harmonien und, was noch bestürzender ist, der Kreativität der Dichtung stattgefunden hat. Wenn wir diese erwähnten Gesänge aus den Völkern, die dem Götterglauben verfallen sind, betrachten, da finden wir endlose Wiederholungen eines einzigen Wortes. Und die finden wir heute auch. Das ist zu wenig. Wir brauchen Kreativität. Wir brauchen Gegenwart Gottes. Und ich sage noch etwas. Wir erleben leider auch eine Verarmung des Wissens um das, was Gott sagt. Anders ausgedrückt, die Leute lesen zu wenig die Bibel und kennen sie fast nicht mehr. Und daraus erwächst dann die Verarmung von christlicher Dichtung. 350 Jahre lang hat man das Lied von Paul Gerhardt gesungen und man wird es noch immer singen. Das Papier, auf dem manche modernen Sachen stehen, das überdauert das alles. Und die Texte kennt man in 2 Jahren nicht mehr. Und die Melodien kaum. Ich musste seinerzeit so schwierige Melodien einstudieren und Texte und musste das dann auswendig singen können für Oper oder Oratorium und so weiter. Wir haben beim Oratorium natürlich da das Buch, aber das müssen wir können. Die Melodien sind oft so schwierig, vor allen Dingen bei Elias. Aber das kann man sich einprägen. Gut, das ist der Unterschied. Nein, es geht nicht um Emotionalität. Ich glaube schon, dass Emotionen eine große Rolle spielen bei der Musik. Ich weiß das selber. Manchmal, wenn ich Lieder gesungen habe, dann hat mich das so bewegt, dass ich Schwierigkeiten hatte, mich an die Worte zu erinnern oder mich an den Takt zu halten. Das ist nicht so einfach. Ja, Sprachglanz, Musikalität, das wünsche ich mir anstelle von künstlerischer und kultureller Dekadenz, Folgen dessen, was wir uns heute auf dem Markt überall anschauen können. Und deswegen tun mir, ich muss das ganz hier ehrlich sagen, ich habe 5 Kinder und ich habe bald haben wir 10 Enkelkinder, noch 2 Monate. Und muss ich sagen, da habe ich ein tiefes Mitempfinden für die Jugend. Wir müssen als Omas und Opas, als Papas und Mamas unsere Kinder und Enkelkinder lehren und mit ihnen singen, richtig singen. Das ist wichtig. Unsere Kinder brauchen nicht nur fragwürdige Idole. Das ist nicht schlecht, wenn man Idole hat. Es ist nicht schlecht, wenn man Sport macht und das ist super. Das ist ganz, hat alles seinen Platz. Viele Dinge haben ihren Platz und ich muss ehrlich sagen, es gibt moderne Musik, die ich auch sehr gerne habe. Darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Eine Menge gibt es da. Ach, das ist manchmal wunderschön, was es da auch an herrlichen Texten gibt. Ob das jetzt weltliche Texte sind oder ob das geistliche Texte sind. Aber wir wollen zurück zum goldenen Vorbild einer Anbetung in der Ehrfurcht vor unserem Gott. Ich komme zurück zum Anfang. Mich hat das Singen meiner Mutter sehr geprägt. Hier sind Väter und Mütter. Einige sind in der Haarfarbe erkennbar als solche, die Enkelkinder haben mögen. Bitte tut etwas für eure Enkelkinder. Die brauchen das. Dadurch werdet ihr das Leben eurer Enkel bereichern. Enkel hängen nämlich an Oma und Opa. Und wie? Da können wir eine Menge tun. Amen.